Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir sprechen über den Europäischen Filmpreis, der am Abend in einer großen Gala in Berlin verliehen wurde. Über eine Ballettpremiere, die haben wir im Fazitprogramm, ein Musical an der Berliner Schaubühne und eine Fotoausstellung über den Mythos Paris in Saarbrücken. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die israelische Regisseurin Yael Ronen hat im deutschen Theaterbetrieb den Ruf, sensible Themen furchtlos und tough anzupacken und sie als Komödien zu inszenieren, zumindest meistens. In den vergangenen Jahren hat sie vor allem am Gorki-Theater in Berlin inszeniert und nun kehrt sie an die Berliner Schaubühne zurück, wo 2008 mit Die dritte Generation ihre erste israelisch-deutsche Koproduktion ins Repertoire gelangt ist. Großen Erfolg hatte Ronen mit dem Komponisten Shlomi Shaban, etwa mit der Woke-Komödie Slippery Slope am Gorki-Theater in Berlin. Diese Produktion haben die beiden noch als Almost a Musical bezeichnet. Die Uraufführung heute Abend, Bucket List von Rael Yonen und Shlomi Shaban. Es soll um gelöschte Erinnerungen gehen in Zeiten posttraumatischer Störungen. Tobi Müller erinnert sich hoffentlich noch an all das, was er da heute an der Schaubühne gesehen hat. Stichwort gelöschte Erinnerung, Herr Müller. Ich rechne fest mit Ihrer Antwort. Wovon handelt das Stück?
Es ist gar nicht so einfach, Eckhard Rölke. Tatsächlich, es ist ein komplexer, hochmusikalischer und das muss ich wirklich jetzt schon sagen, großartiger Abend. Man muss da das eine nach dem anderen ein bisschen aufdröseln, um das zu begreifen. Es gibt erstmal eine Fabel, ganz klassisch, und die kommt wirklich aus der Science Fiction. Es gibt eine Firma, die nennt sich Zeitgeist oder eben Zeitgeist, das meiste ist Englisch, deutsch übertitelt, auch mal ein bisschen umgekehrt, die eben Erinnerungen löscht. Das Geschenk, the present auf Englisch, ganz in der Gegenwart sein zu dürfen, in the present, ne? Diese Doppelbedeutung von Geschenk und Gegenwart, present, present auf Englisch. Es gibt da keine Geschichte, not a single thing about the war. Man hat da auch keine Erinnerungen an Kriege oder sowas. Und daraus entspinnen sich dann aber private Szenen, fast ein bisschen wie in einer romantischen Komödie. Robert und Carla heißen die beiden, die da immer wieder in Situationen verwickelt werden. Es geht da dann ohne Erinnerungen eigentlich nur noch um Schwarz und Weiß, um unsichere Erinnerungen, die dann doch wieder zurückkommen, über die man sich streitet. Aber es gibt eben keine Schatten. Es gibt auch auf der Bühne eigentlich nur Schwarz und Weiß, weiße Kleider, schwarze Bühnenteile, weiße Bühnenteile. Es herrscht quasi das Absolute und keine Grautöne mehr. Es fallen auch am Anfang so Kleider vom Himmel, die dann so ganz weiß sind, wo man nicht weiß, sind das jetzt verlorene Kinder, diese Beziehung, oder will das vielleicht doch noch etwas anderes bedeutet. Das ist eben die hochsymbolische Fabel, die komplett gesungen wird. Das ist quasi die Folie.
Also present, present, diese Doppeldeutigkeit, Science Fiction, die Gegenwart wird beschrieben, will keine Erinnerung an die Geschichte, nichts Falsches sagen, nur noch positiv sein. Dabei, Sie haben es gesagt, wird vor allem gesungen. Wie fängt denn die Musik diese komplexe Zeitkritik, und darum handelt es sich ja, wie fängt die Musik das ein?
Auch das wieder verschieden, und das ist Teil dieser wirklich Großartigkeit. Shlomi Shaban hat ja schon öfter mal mit Yael Ronen zusammengearbeitet, aber so intrikat, also noch nie. Es ist fast unglaublich, wie man das in 6 Wochen Probezeit schaffen soll, weil es wird wirklich alles gesungen. Shlomi Shaban bedient sich schon eifrig bei der Musikgeschichte und auch bei Queen, könnte man sagen, bei der britischen Rockgruppe. Da gibt's viele mehrstimmige Gesänge, so fugenmäßig verschränkt, und jagt sich das gegenseitig. Das geht alles Schlag auf Schlag, ein Top-Musical auf Top-Niveau, aber eben auch mit sehr viel böser Ironie. Und da weicht es nun schon deutlich von der Konvention des Musicals ab, wenn da Dinge gesungen und erzählt werden, die schon eigentlich monströs sind. Wie monströs und wie schön. Tatsächlich hören wir mal rein, wie Ruth Rosenfeld anfängt, das zu singen.
Through the silent steel of the barbed wire to the fighters flying high and higher than any human eye. Down to the bottom of the bleeding field, where flashes cut the sound of speed, replacing fear with fear, inflicting every soul and everything.
Sing with me.
War sings, war plays and sings, come along and play with me. Also quasi ein Mitsingspiel über den Krieg und man denkt erst, oh, was ist hier passiert, wenn man dann noch weiße Kleider vom Bühnenhimmel fallen sieht und quasi die Opfer auf der Bühne liegen und wir fahren dann eben erst in der Szene danach, wenn Damien Rapkatz als Robert aufwacht und sagt, was ist los, was ist meine Sprache, was ist mit meiner ehemaligen Realität passiert unter diesen Ruinen, dass eigentlich diese Firma Zeitgeist von der Fabel bereits zugeschlagen hat und die Erinnerungen eben gelöscht sind. Und das ist das, was dann dabei rauskommt.
Also so ein Musikstück, Musical, das klingt sehr gut. Man braucht auf der Bühne natürlich dafür Doppelbegabung, Herr Müller. Also Schauspielerinnen und Schauspieler, die singen und spielen können. Wie schlägt sich die Truppe in der Schaubühne? Wir haben ja eben einen Eindruck bekommen, das klang schon ziemlich sehr, sehr gut.
Mehr als sehr, sehr gut. Das ist wirklich großartig. Von Ruth Rosenfeld kennen wir das. Das ist mehr als eine Doppelbegabung. Eine amtlich ausgebildete Sängerin und Performerin, die schon länger an der Schaubühne arbeitet. Aber auch Damien Rapkatz natürlich auch immer mit seinem hohen Falsett eingesetzt. Aber nicht nur heute Abend. Er singt auch in seiner quasi natürlichen Stimme. Caroline Haupt, Moritz Gottwald. Das greift wirklich alles ineinander. Die Chöre sind super präzise. Auch die Band aus einem Schlagzeug, ein Mann, der Gitarre, Bass und manchmal Geige gespielt und eine Pianistin. Also das muss man wirklich gesehen haben, wie sich da die Gesänge eben ineinander verschränken und trotzdem auch verständlich bleiben. Also die Farben werden da eben schon auch verständlich transportiert, wie man nie genau weiß. Geht es jetzt diese Beziehung, die sich streitet um ein Eifersuchtsdrama oder geht es jetzt darum, dass man sich grundsätzlich streitet über den Status von Erinnerungen, die jetzt eben auch gelöscht sind und dass das immer von Neuem zu Konflikten führt. Also jeder Punkt, wo man sagt, die Erinnerung wird gelöscht oder ist unsicher, führt eben zu neuen Konflikten. Und das ist natürlich eine sehr, sehr starke Fabel für den Nahostkonflikt, den wir da gerade haben, wo es natürlich ständig um konkurrierende Erinnerungen geht.
Stichwort Nahostkonflikt, das ist ja völlig klar. Wenn zwar Israeli auf die Gegenwart blicken und sei es in einem Musical, dann suchen wir gerade ja in Deutschland fast automatisch nach einem Kommentar zu dieser aktuellen Eskalation im Nahostkonflikt. Ist das im Fall dieses Stückes jetzt richtig oder ist das ein bisschen weit hergeholt?
Überhaupt nicht weit hergeholt. Man kann es eigentlich gar nicht mehr anders lesen, gerade mit diesem starken Beginn, wo die weißen Kleider fallen, der Opfer, auch Kinder, Strampler und so weiter. Das kann durch beide Seiten sein. Was der Abend wirklich tunlichst vermeidet, ist natürlich to take a stand. Das geht ja gerade darum, dass das Absolute, die Wahrheit, so nicht zu haben ist. Dass unter diesen Schwarz-Weiß-Bedingungen keine Lösung zu haben ist. Das ist eigentlich der eigentliche Kern dieses Abends, der das versucht, von sich wegzuweisen. Es gibt vielleicht einen ganz kleinen, so eine Art Punktum ganz am Anfang, der dann doch einen deutlichen Kommentar darstellt, fand ich zumindest. Als Rapkatz eben aufwacht und denkt, was ist los? Was ist mit meiner Realität passiert? Und da kommt der Deutsche nebenher und redet ihm ständig rein. Das ist so ein bisschen unsere Situation, wenn Jüdinnen und auch Arabern irgendwie ständig von Deutschen gesagt wird, was sie jetzt zu denken haben, wie sie es zu verhalten haben, zumindest in Deutschland. Das wurde da ja dann doch sehr ironisch irgendwie performt. Aber sonst gibt sich der Abend Mühe, eben nicht eine Flagge, keine Polemik auszubreiten, kein Pamphlet nach vorne zu stellen, sondern zu sagen, unser Problem ist eigentlich die Erinnerung. Und das auf sehr vielen abstrakten und auch konkreten Situationen dann doch wieder auszuspielen.
Tobi Müller, ein Satz vielleicht noch zu dem Titel des Abends, Bucket List, also Wunschliste oder Aufgabenliste. Was bedeutet das an diesem Abend?
Die Wunschliste, ja, da kommt man ins Interpretieren. Es ist vielleicht tatsächlich der Wunsch, jetzt nicht absolute Wahrheiten verkünden zu müssen. Das gelingt dem Abend grandios, an der Premiere besonders grandios. Als der Applaus abgebrannt war, kam Shlomi Shlaban noch auf die Bühne und hat einen Titelsong gespielt. Der ist nämlich rausgeflogen aus der Produktion The Bucket List. Er saß selbst am Klavier und alle haben nochmal mitgesungen. Also quasi auch der Wunsch, da was Gültiges zu sagen, wurde quasi noch zum letzten Minute da quasi rausredigiert, könnte man sagen. Aber wir als Premierenpublikum haben es dann doch noch sehen dürfen. Selten so gerührt gewesen im Theater und auch selten so inhaltlich überzeugt.
Bucket List, die Uraufführung von Yael Ronen und Shlomi Shaban an der Berliner Schaubühne. Ein großes Lob von Tobi Müller. Er hat die Premiere gesehen und uns davon berichtet. Herr Müller, Dankeschön.
Danke auch.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die Probleme weltweit werden größer und größer, immer bedrohlicher. Die Klimakatastrophe, die in einigen Teilen der Welt bereits Wirklichkeit ist. Die Kriege, Vertreibungen, Fluchtbewegungen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass auch die Kunst politischer wird. Künstlerinnen und Künstler wollen in ihren Arbeiten, in Installationen, Skulpturen oder Videoarbeiten Stellung beziehen gegen Umweltzerstörung, soziale Ungleichheit und Neokolonialismus. Die Kunsthalle Münster stellt regelmäßig solche bei uns noch kaum bekannten engagierten Künstlerinnen und Künstler vor. Jetzt hat sie der britischen schwarzen Künstlerin Dominique White ihre erste große Ausstellung in Deutschland ausgerichtet. Arbeiten von ihr waren bereits in Madrid, London, Florenz und Wien zu sehen. Über die Ausstellung in Münster Annette Schneider.
Auf dem Boden liegen ineinander verhakte, verrostete Eisenstangen. Gewaltsam verbogen laufen einige spitz zu und erinnern an Harpunen. Zwischen den Metallstangen haben sich Fetzen alter Segel, aufgelöste Taue und feinste Streifen braunen Seegrases verfangen, Stücke eines filigranen Drahtgitters und zerbrechliche weiße Klumpen aus der gipsartigen Tonerde Kaolin. Die lebensgroßen Skulpturen wirken wie Schemen menschlicher Körper und lösen ein verstörendes Gefühl von körperlicher Bedrohung und Verletzlichkeit aus. When Disaster Strikes nennt Dominique White ihre Ausstellung, wenn die Katastrophe beginnt.
When Disaster Strikes nimmt Bezug auf ein Album von Busta Rhymes aus der Zeit des apokalyptischen Hip-Hop. Er beschreibt das Ende der Welt, wobei es keine Frage ist, ob es kommen wird, sondern nur noch wann. Das ist auch die Stimmung der Ausstellung. Die Welt geht unter und so könnte es aussehen.
White hat an der Goldsmith University in London studiert und seit Jahren beschäftigt sich die gerade einmal 30-jährige Künstlerin damit, was es heißt, schwarz zu sein. Dafür greift sie auf das Bild des Ozeans zurück, aus dessen Tiefen sie die verdrängte schwarze Geschichte zu bergen scheint, die sie wie menschliches Treibgut auf dem Boden liegend oder von der hohen Decke hängend präsentiert. Gespinste der Erinnerungen an die transatlantischen Sklavenrouten, das Leid von Millionen über das Meer entführter schwarzer Menschen, deren Gerüst stets die verrosteten Eisenstangen bilden.
Ich arbeite seit Jahren mit Eisen, wegen seiner Härte, aber auch wegen seines Symbolgehalts. Ich beziehe mich da auf ein Buch der Geografin Catherine Yusoff, in dem sie beschreibt, wie sich im Material Eisen historisches Schwarzsein manifestiert. Eisen ist das einzig Menschliche, das von Orten geborgen werden kann, die die Erinnerung an den Sklavenhandel bewahren, wie etwa die Eisenringe, an die Schwarze gekettet wurden. Eisen ist für mich deshalb ein Ausdruck von Schwarzsein.
Dominique White geht noch weiter. Sie erzählt, wie sie ihre Materialien malträtiert, bis sich ihre Gewaltanwendung ihren Arbeiten einschreibt, wie die reale Gewalt in die Körper der Schwarzen. Mit ihren Händen zerreißt sie Segeltuch in kleine Stücke, mit ihrem Körpergewicht biegt sie die Eisenstangen, mit kochendem Wasser und Feuer bearbeitet sie Mahagoniholz, bis es sich biegen lässt, splittert und bricht und so als Skulptur im Raum steht. Mit ihren Fingern zerrupft sie alte Schiffstaue in feinste Fasern, die sie neu wieder zusammenwebt in fragile Formen, in denen sich die Gewalterfahrungen auf verstörende Weise zusammenklumpen, die historischen wie die von heute. Kunsthallenleiterin Merle Rathke.
Ich finde es auch interessant, wie über Menschen gesprochen werden kann, ohne Menschen zu zeigen. Es ist natürlich ein Abarbeiten daran, wie Gesellschaft zwischen Schwarz und Weiß auseinanderklafft. Und dass man immer noch von Ungleichheit absolut ausgehen muss. Rassismus ist da, Polizeigewalt ist da, rassifizierte Polizeigewalt ist auch da.
Dass dieses formal so neue, unbequeme, anspruchsvolle Werk nun endlich auch in Deutschland zu entdecken ist, ist allein Merle Rathkes Mut zu verdanken. Mehr noch, die Kunsthallenleiterin ermöglichte der nomadisch lebenden Dominique White, in der großen Werkstatt der Kunsthalle zu arbeiten, die direkt neben der offenen Ausstellungsfläche im 5. Stock eines alten Speichers liegt. In den letzten Monaten entstanden dort sämtliche Arbeiten der Ausstellung, die einem jetzt die systemische weiße Gewalt und Demütigung, die Zerstörung schwarzen Lebens und schwarzer Geschichte in alle Sinne brennen. Dazwischen aber gibt es kleine Zeichen dafür, dass die Verhältnisse nicht bleiben werden, wie sie sind. Die weiße Tonerde etwa, die White verwendet, gilt in vielen Kulturen Afrikas als schützende Macht. Die bröselnde Holzkohle, die erstmals in Münster dazugekommen ist, verweist auf die revolutionäre Kraft des Feuers. Und einige der ineinander verhakten Eisenstangen erinnern vage an Fischreusen oder
an verlassene Krabbenkäfige, die sich in Fallen verwandeln können, oder in Seeminen, die schwimmende Schiffe bedrohen. Es ist die Vorstellung vom Jäger, der zum Gejagten seiner eigenen Waffen wird. Die Aktivistin Audre Lorde meinte, die Werkzeuge der Herrschenden könnten nie deren Haus zerlegen. Aber vielleicht können sie es ja doch. Wir müssen nur sagen, wie das gehen wird.
Die Arbeiten von Dominic White in der Kunsthalle Münster zu sehen bis zum 10. März, Annette Schneider berichtete. Seit dieser Spielzeit hat das Berliner Staatsballett einen neuen Ballettchef. Er heißt Christian Spuck. Viele Jahre lang war er in Zürich. Das Staatsballett ist die größte Kompanie in Deutschland. In seiner ersten Spielzeit zeigt Spuck neben eigenen Stücken auch Arbeiten renommierter GastchoreografInnen. Für den Abend Two Chapters Love hat er zwei renommierte Choreografinnen eingeladen. Sol Leon, Tänzerin und Choreografin aus den Niederlanden, und Sharon Ayal, eine israelische Choreografin. Ihre Arbeiten sind gerade weltweit zu sehen. Elisabeth Nehring hat nun also für Fazit diese Ballettpremiere gesehen. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was bezweckt denn Christian Spuck mit diesen Einladungen? Setzt er da auf Kontraste oder eher auf ähnliche tänzerische Handschriften?
Gute Frage. Also die beiden gehören auf jeden Fall unterschiedlichen Generationen an. Das ist deutlich. Das sieht man auch in ihren Arbeiten. Sharon Ayal ist um einiges jünger. Sie ist geprägt von der Clubkultur. Ihre künstlerische Zugriffsweise und auch ihre Ästhetik ist viel cooler, sage ich mal. Und Sol Leon kommt vom Netherland Dance Theater, der großen Tanzinstitution in den Niederlanden, die einst auch, würde ich mal sagen, für ihre Innovationskraft berühmt war. Heute immer noch wunderbare Arbeiten zeigt, aber eben nicht mehr den Puls der Zeit anführt. Was beide vielleicht miteinander verbindet, ist, dass sie eng mit ihren künstlerischen Partnern zusammenarbeiten. Also Sol Leon kennt man eigentlich immer im Doppelpack mit Paul Lightfoot, auch einem Choreografen. Die beiden waren lange Zeit Hauschoreografen am NDT. Und Sharon Ayal ist bekannt dafür, dass sie immer mit dem Musiker Guy Behar zusammenarbeitet, der heute Abend als Co-Choreograf aufgeführt wird. Und immer mit dem Musiker Uri Lichtig. Also die beiden drei bilden so ein konstantes Trio. Und ich glaube, das ist ein Merkmal, das wiederum beide Choreografinnen des Abends verbindet.
Dann beginnen wir doch mal ganz konkret auch über die beiden Stücke zu sprechen. Sol Leon nennt ihre Neuproduktion Stars Like Moths, also Sterne wie Motten. Welches Thema wandelt denn Leon in Tanz um?
Also dieses Programm gibt Auskunft, dass es, ich würde es zusammenfassen, um das große Ganze gehen soll, um menschliche Erfahrungen und Beziehungen mit einem Hauch von Mystik und Poesie. Und dafür bauen Sol Leon und Paul Lightfoot eine interessante Bühne auf, der eigentlich nicht so richtig zusammenpasst. Die Wand eines imaginären Ballettsaals mit der Ballettstange noch dran steht so schief, als ob sie in einer Seite im Boden versinken möchte. Und die Notausgangstür in dieser Wand ist viel zu klein und eine Fensterfront hängt asymmetrisch schief darüber. Also das ist eine Welt, in der die einzelnen Elemente wirklich nicht zusammenpassen. Und so ist es auch ein bisschen in den Körperlichkeiten. Ständig verrutschen Ballettposen ins Extreme, ins Karikaturhafte, ins Groteske. Die TänzerInnen wirken mitunter wie Marionetten, also das im Tanz beliebte Motiv der Puppe, die nicht selbst entscheidet, sondern wie ferngesteuert wirkt in ihren Bewegungen, findet sich hier auch mimisch und gestisch, gibt es so Entgleisungen, um dann wieder in die Konvention zurückzukehren. Das ist alles nicht so wirklich ganz, ganz neu oder noch nie gesehen. Das Gute an dieser Produktion ist, dass sie den einzelnen Tänzerinnen und Tänzern sehr viel individuellen Raum gibt, gerade bei dem neu zusammengesetzten Staatsballettensemble, das sich ja auch derzeit wirklich noch zusammenfindet, war das produktiv, dass man wirklich mal die Einzelnen ganz genau anschauen konnte. Eine gute alte Bekannte war auch dabei, Polina Semjonova hat wieder mit Technik und Ausstrahlung geglänzt. Ich muss sagen, der Abend fügt sich nicht wirklich zu einem ganz großen, überzeugenden Ganzen zusammen.
Die Choreografin Eyal ist zurzeit weltweit eine sehr erfolgreiche Künstlerin für das Staatsballett Berlin. Hat sie bereits zwei Stücke choreografiert? Kann sie denn mit ihrer neuen Arbeit Two Chapters Love Sie, Frau Nehring, überzeugen?
Ja, auf jeden Fall. Das Publikum auch vorweggenommen. Also es gab wirklich Jubel und Standing Ovations und zwar durch die Generationen weg. Die ganz Jungen waren total begeistert. Meine über 80-jährige Mutter fand es fantastisch. Also das hat schon immer eine ganz große Ausstrahlungskraft. Und um mal einen akustischen Eindruck auch zu bekommen, hören wir mal in die Musik von Uri Lichtig rein. Und zu diesem Klangteppich, der sich immer stetig verändert und doch ganz viel auch mit Repetitionen arbeitet, kreiert Sharon Eyal als Meisterin einer hochartifiziellen Bewegungssprache wirklich immer wieder so ganz ungewöhnliche Kombinationen. Sie macht Stücke, in denen die TänzerInnen und Tänzer fast wie ja, posthumane, Außerirdische erscheinen mit extremen Körperlichkeiten. Sie wirken ganz lang und dünn, länger und dünner als ohnehin schon, fast wie Giacometti-Figuren, immer auf der halben Spitze, was übrigens für die Tänzerin sehr, sehr anstrengend ist. Sie führen extreme Bewegungen aus, wie die weiten Rückbeugen mit dem Oberkörper, die fast so ein bisschen das anatomisch Machbare sprengen, dann auch noch so beleuchtet sind, als ob sie fast keine Taille mehr haben. Also es sind schon extreme Körperansichten, die sie da so kreiert. Und sie ist auch die Meisterin der choreografischen Zusammenführung von Einzelnen zu Gruppen auf der Bühne. Heute Abend gab es immer wieder so einzelne Tänzerinnen und Tänzer, die dann von der Masse verschluckt wurden. Insgesamt standen 28 Leute auf der Bühne, alle in hautenge, cremeweiße Anzüge gesteckt. Und alle, und das habe ich bei Sharon Eyal noch nie gesehen, hatten an ihren Kostümen so antikisierende Zitate. Also so Lorbeerkränze auf den Köpfen oder kleine Mini-Flügel, ganz abstrakt gehalten. Da konnte man eine Menge assoziieren und die manieristischen Bewegungselemente haben dazu gepasst. Also es war wieder, fand ich, ein starker Abend von Sharon Eyal, wenngleich ich sagen muss, wenn man viele ihrer Produktionen gesehen hat, merkt man auch, dass sich das Muster, in dem sie kreiert, stark wiederholt.
Also Ihr Fazit, Frau Nehring, dieser zweiteilige Ballettabend in dieser Kombination geht ja nicht ganz auf.
Ja, ich glaube, das ist ein Abend, der beim Publikum sicher gut ankommen wird, der auch einen Platz hat im Gesamtprogramm. Ich finde, Soleon ist jetzt, das sticht schon so ein bisschen nochmal anders raus als, oder umgekehrt gesagt, Sharon Eyal sticht natürlich nochmal anders raus als Soleon. Da war das nicht so ganz, ganz austariert, die Balance.
Der neue Ballettabend in Berlin mit dem Staatsballett, Mitarbeiten von Soleon und Sharon Eyal. Vielen Dank, Elisabeth Nehring.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Pariser Kunstmuseum Louvre wird seinen Eintrittspreis im kommenden Jahr erhöhen. Ab Januar kostet das Ticket statt 17 Euro 22 Euro. Damit erhöht das meistbesuchte Museum der Welt zum ersten Mal seit 2017 die Preise. Der Louvre teilte mit, der Grund der Anhebung seien die gestiegenen Energiekosten. Durch die Preiserhöhung könnten auch weiterhin Jugendliche unter 18 Jahren, Lehrer und Journalisten das Museum kostenlos besuchen. In Hamburg fand heute zum ersten Mal die Messe unabhängiger Verlage Hambuch statt. Auf der Buchmesse präsentierten sich 40 Verlage wie die Edition Nautilus und der Mare Verlag mit ihren Werken. Veranstaltet wurde die Hambuch von der Liste unabhängiger Verlage Hamburgs. Gefördert wurde sie von der Behörde für Kultur und Medien. Über die Zukunft des Stierkampfes in Mexiko-Stadt soll mit einem Referendum entschieden werden. Das hat der mexikanische Präsident López Obrador vorgeschlagen. Hintergrund ist ein Rechtsstreit. Ein Richter hatte im Juni vergangenen Jahres angeordnet, die Stierkämpfe auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Tierschützer hatten zuvor gegen den jahrhundertealten Brauch geklagt. In dieser Woche kassierte das oberste Gericht diese Entscheidung ein. Nun muss darüber erneut verhandelt werden. Mexiko ist eine Hochburg des Stierkampfs. Die Arena in der Hauptstadt Mexiko-Stadt ist mit Plätzen für 50.000 Besucher die größte ihrer Art weltweit. Der US-amerikanische Schauspieler Ryan O'Neill ist tot. Wie sein Sohn bestätigte, starb er im Alter von 82 Jahren. O'Neill gehörte zu den erfolgreichsten Hollywood-Schauspielern. Bekannt wurde er unter anderem für seine Rollen in den Filmen Iswas Dog, Paper Moon und Barry Lyndon. O'Neill war als bester Hauptdarsteller in Love Story für den Oscar nominiert. Neil Stuntz.
Liebe heißt, sich niemals entschuldigen zu müssen. Das ist das berühmte Zitat aus dem Film Love Story aus dem Jahr 1970. O'Neill steht für die große Romantik in Filmen und viele Schlagzeilen in der Klatschpresse. Nach zwei Ehen führt er eine On-and-Off-Beziehung mit der Schauspielerin Farrah Fawcett, mit der er 17 Jahre zusammen war. Im Film Paper Moon 1973 spielt er neben seiner Tochter Tatum. Die damals 10-Jährige wird für ihre Rolle mit einem Oscar ausgezeichnet. In ihrer Biografie schreibt sie später, ihr Vater sei neidisch gewesen und soll sogar handgreiflich geworden sein.
Fazit Film.
Am Abend wurde in Berlin der Europäische Filmpreis verliehen. Er zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Die rund 4.600 Mitglieder der Europäischen Filmakademie stimmen über viele Preisträgerinnen und Preisträger ab, ähnlich wie bei den Oscars in den USA. Jörg Taschmann hat für uns die Preisverleihung erlebt. Er ist zu mir ins Studio geeilt. Herr Taschmann, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Green Border, grüne Grenze der polnischen Regisseurin Agnieszka Holland. Das hatten Sie mir vor diesem Abend gesagt. Das war Ihr großer Favorit. Damit ist nichts geworden daraus.
Ja, da lag ich wirklich vollkommen daneben. Ich dachte, dieser Film wird gerade auch wegen der aktuellen politischen Lage, wird er die Herzen rühren, weil es ist ein Film, der eben an der belarussisch-polnischen Grenze spielt, wo mit unglaublicher Gewalt erstmal von Lukaschenko damals Flüchtlinge aus der Türkei, aus Syrien, aus Nordafrika erstmal eingeflogen worden sind. Die sind dann am Flughafen abgeholt, direkt zur Grenze geschickt worden, dann eigentlich rübergetrieben worden unter unmenschlichen Verhältnissen. Und die polnischen Grenzbeamten haben sie dann genauso brutal wieder zurückgeschickt. Und das ging dann so hin und her. Und Agnieszka Holland hat daraus ein sehr ergreifendes Drama gemacht. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass dieser Film die Herzen eben auch rühren würde. Ist ein Film, der wehtut. Es ist ein Film, der wirklich fast dokumentarisch eben auch das Leiden zeigt und der alles hinterfragt, was wir uns so oberflächliche Fragen an Migration und so weiter stellen.
Aber jetzt zur eigentlichen Gewinnerin des Abends, zum Gewinnerfilm, der Gewinnerschauspielerin Sandra Hüller. Das ist die Schlagzeile.
Ja, also das Besondere in diesem Jahr war, dass Sandra Hüller für zwei Filme nominiert war. Einmal für Anatomie eines Falls, der ja auch schon in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat, der auch in den deutschen Kinos läuft, auch mit gewissem Erfolg hier läuft. Und dann für diesen Film The Zone of Interest von Jonathan Glazer, der erst im nächsten Jahr in die deutschen Kinos kommen wird, der auf Deutsch gedreht wurde, aber von einem britischen Regisseur, der in Auschwitz spielt und eben das Ehepaar Höss zeigt, was da fast idyllisch neben dem Lager lebt. Und Sandra Hüller war für beide Filme nominiert, aber sie hat den Hauptpreis als beste Darstellerin für Anatomie eines Falls bekommen. Und wir hören mal ganz kurz in ihre englische Dankesrede rein.
As all of you know, teamwork makes the dream work. And obviously I am more than grateful to be in the presence of such great minds when I work, especially this time with you, Justine, and everyone.
Ja, also hier dankt sie eben auch nochmal der Regisseurin Justine Triet und sie sagt, das ist eben Teamwork, was einen Schauspieler dann letztendlich auch zum Träumen bringt. Es war sehr beeindruckend insofern auch ihre Dankesrede, weil sie am Ende wirklich gesagt hat, lasst uns alle mal ganz ruhig nur schweigen, was schwer genug ist in so einem großen Saal und mal wirklich nur an Frieden denken. Also da war dann eben schon auch eine politische Komponente an diesem Abend gegeben.
Also die Entscheidung, die völlig nachvollziehbar für sie.
Nachvollziehbar für sie als beste Darstellerin auf jeden Fall, dass der Film nun alle Preise gewonnen hat, nämlich insgesamt 4, also alle Hauptpreise, beste Regie, beste Darstellerin, bestes Drehbuch und auch noch bester Film. Das kann man machen, das ist einer der herausragenden Filme des Jahres. Was mich nur stört bei dieser Art von Entscheidung, und das macht die Europäische Filmakademie jetzt schon seit Jahren, ist, dass man die Vielfalt dadurch eigentlich gar nicht mehr zeigt. Also da hätte ich es mir gewünscht, dass eben auch ein Film wie Green Border oder auch ein Film von Matteo Garrone, Io Capitano, das sind auch herausragende Filme, auch Io Capitano geht um die Flüchtlingskrise, aber diesmal aus Afrika, dass diese Filme dann so gar nichts abbekommen, nicht einmal, ich sag mal so Nebenpreise in Gänsefüßchen. Das finde ich schade, weil man so das Gefühl hat, als hätte es nur diesen einen ganz dominanten Film gesehen, der eben, wie auch gesagt, schon Cannes gewonnen hat. Das ist ein Film, der braucht jetzt nicht mehr die ganz große Aufmerksamkeit. Und da hätte ich mir gewünscht, dass die europäischen Voter sozusagen, also die wählen, da eben auch die ganze Bandbreite des europäischen Films noch besser darstellen.
Sie hatten Matteo Garrone, den italienischen Regisseur, genannt, und dann Agnieszka Holland. Die beiden haben in ihren Ländern ja riesige Erfolge gehabt mit ihren Filmen. Und das muss man sich vorstellen, in Polen und Italien rechts regiert, rechtsextrem teilweise regiert und dann einen ganz großen Publikumszuspruch. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Na, es macht mir Hoffnung. Es macht mir eben Hoffnung, dass man auf der einen Seite Ideologie hat, auch in den Staatsmedien, gerade in Polen, auch propagiert, und dass die Leute trotzdem noch für sich denken können und dass es dann eben Zuschauerinnen und Zuschauer gibt, die das trotzdem sehen wollen und die eben auch berührt sind. Das sind beides hochemotionale Filme. Matteo Garrone hat in Berlin erzählt, dass sein Film vor allen Dingen ganz viel von Schülern und Schülerinnen gesehen worden ist. Das spricht auch für die Lehrer in Italien, die dann mit so einem Film auch ihre Schüler konfrontieren. Also das ist eigentlich etwas, was mir Hoffnung macht.
Beschreiben Sie doch vielleicht ganz kurz, Herr Taschmann, so ein bisschen den Rahmen, in dem dieser Europäische Filmpreis verliehen wurde. Das Ganze war eine Gala, also auch ein bisschen Glitzer dabei.
Ja, wäre schön gewesen, wenn Glitzer gewesen wäre. Es war eigentlich eine sehr provinzielle Veranstaltung, das muss man leider sagen, die über 3,5 Stunden gedauert hat, die in der Arena hier in Treptow in Berlin stattgefunden hat. Das ist eine Mehrzweckhalle, da finden normalerweise Rockkonzerte statt. Ja. Dann war das sehr lieblos da aufgebaut, irgendwelche Tribünen. Man saß auf besseren Klappstühlen, also Billigstühlen. Also es hatte so gar nichts Feierliches. Und eine ganz schrecklich schlechte Moderatorin vom RBB, Bettina Steffenhagen, die Leute nicht hat ausreden lassen, die schale Witze gemacht hat. Das war nicht angemessen und das ist eigentlich schade, dass Berlin wird ja alle 2 Jahre dieser Europäische Filmpreis verliehen und sie kriegen es einfach nicht hin, daraus wirklich eine unterhaltsame Gala zu machen. Wenn mich dann ausländische Kollegen immer nur fragen, wer ist denn diese Moderatorin, dann spricht das nicht unbedingt für die Veranstaltung, aber so wichtig ist es am Ende dann auch wieder nicht. Die wird sowieso nirgendwo mehr übertragen, diese Veranstaltung. Die wird nur noch live gestreamt, weil sie einfach auch nicht telegen ist. Also da muss sich die Europäische Filmakademie wirklich Gedanken machen, wie man diesen Preis, der wichtig ist und den ich seit Jahren auch für wichtig halte und der auch wichtige Filme auszeichnet, wie man den auch mehr ans Publikum bringt.
Der Europäische Filmpreis von der Preisverleihung der Gala am Abend in Berlin war das Jörg Taschmann. Herr Taschmann, Dankeschön.
Gerne.
100 Jahre Geschichte der Fotografie am Beispiel Paris 1860 bis 1960. Diese Stadt der Träume und der Sehnsucht, der glitzernden Lichter und der schicken Menschen, der flüchtigen Begegnung und der eiligen Schritte. Eine Metropole, ganz klar, dass sie das Attribut Mythos bekommt in der Ausstellung der modernen Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken. Anke Schäfer berichtet.
In den 1950er Jahren begann das Saarlandmuseum seine Fotosammlung aufzubauen. Damals gehörte es noch nicht zur Bundesrepublik, war vielmehr politisch und kulturell eng an Frankreich angebunden. Und das hatte Folgen. Die stellvertretende Leiterin des Saarlandmuseums, Katrin Elvers-Schwamberg.
Das Saarlandmuseum ist ja jetzt eines der Häuser in Deutschland, die sich ganz besonders auch der Repräsentation dieses deutsch-französischen Dialogs verschiedener Kunstströmungen seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert verschrieben haben.
Die aktuelle Ausstellung Mythos Paris in der modernen Galerie im Saarlandmuseum zelebriert diese enge Beziehung. Sie beginnt mit dem Mittelpunkt der Metropole, mit Notre Dame. Der deutsch-französische Fotograf Édouard Baldus hat die Kathedrale Mitte des 19. Jahrhunderts fotografiert, als ihr gerade der Vierungsturm aufs Dach gesetzt wurde, der jetzt vor 4 Jahren im Feuer zerstört wurde. Dieses und andere Architekturfotos des Pioniers Édouard Baldus fanden sich zufällig in der Sammlung des Saarlandmuseums. Kurator Roland Augustin stieß auf ein Album,
von dem zunächst nicht klar war, dass es sich überhaupt um Originalfotografien handelt darin. Und wir haben uns natürlich wahnsinnig gefreut und wir hatten bislang noch nichts von ihm in der Sammlung, wohl aber ergänzt es unseren Bestand in früher Fotografie des 19. Jahrhunderts.
Zudem gehören auch die Fotos im Postkartenformat, sogenannte Carte-Visite-Fotografien. Darauf ließen sich die Reichen und Schönen ablichten. Europaweit berühmt für diese Porträts, die gesammelt und verschenkt wurden, war das Atelier Nadar, das, wie Kurator Augustin erzählt, Erfolg auch wegen eines ausgeklügelten Marketingkonzepts hatte. Auf den Carte-Visite-Abzügen sieht man ein rotes N.
Und in genau diesem Rot prangte dann das riesige N an der Hausfassade des Ateliers. Und der Fotograf selber, wenn er dann im Atelier gewesen ist, trug immer eine rote Samtjacke genau in diesem Farbton. Und das war eine der beiden Top-Adressen der Pariser Gesellschaft, wo man sich porträtieren ließ oder Porträts kaufen konnte.
Vorbei, dann an den Fotos der fast magisch anmutenden temporären Bauten der Pariser Weltausstellung im Jahr 1900, gelangt man ins 20. Jahrhundert. Hier an der Wand das Foto, das den Mythos Paris vielleicht transportiert wie kein anderes. Der Kuss vor dem Pariser Rathaus von Robert Doisneau, fotografiert 1950. Zu sehen das Paar, das sich in der Menschenmenge im Gehen küsst. Es hielt sich, sagt Kurator Augustin, lange der Mythos, das Bild sei ein Zufallstreffer gewesen, doch so war es nicht. Das wurde vor Gericht klar.
Einige Menschen haben behauptet, sie seien darauf abgebildet und angesichts des großen Erfolgs und der großen Verbreitung des Bildes wollten sie dafür entlohnt werden und haben Robert Doisneau verklagt, dass er das alles ohne sie in die Welt geschickt hätte. Und während des Gerichtsprozesses musste er dann aber zu seiner Entlastung damit herausrücken, dass er Schauspieler engagiert hatte für diese Szene.
Wahrheit, Wahrhaftigkeit zu zeigen. Das war es, was vor allem der französische Fotograf Henri Cartier-Bresson forderte. Von ihm ist aus der Sammlung des Saarlandmuseums unter anderem ein Meisterwerk aus dem Jahr 1961 zu sehen. Der Bildhauer Alberto Giacometti zieht sich im Pariser Regen den Mantel über den Kopf. Wichtig schließlich der Blick auf die Fotos von Otto Steinert. Er war Begründer der subjektiven Fotografie. Die stellvertretende Leiterin des Saarlandmuseums, Katrin Elvers-Schwamberg.
Das ist ja eine Fotoprogrammatik, die in der Tat in Saarbrücken initiiert wurde. Es ist eine der wenigen künstlerischen Saarbrücker Initiativen oder saarländischen Initiativen, die in der Tat internationalen Widerhall gefunden haben.
Klug konzipiert endet diese Ausstellung wieder mit Notre Dame. Mit einem Foto der Kathedrale aus dem Jahr 1950 von der Saarländerin und Steinert-Schülerin Edith Buch-Duttlinger, die lange in Paris gelebt hat. Der Blick fällt durch ein Gerüst auf die Kathedrale. Das temporäre Gestänge verhüllt das Gebäude dahinter, das Ewigkeitscharakter hat.
Mythos Paris, die Fotoausstellung in der modernen Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken zu sehen bis zum 10. März, Anke Schäfer berichtete. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Ulrike Timm.
Ich lausche mich voran. Sowas sagt ein Dichter oder doch eher ein Musiker. In den Feuilletons der Woche spielten beide eine Rolle. Hören wir zunächst dem Dichter zu. Die Süddeutsche Zeitung hat die Nobelpreisrede des norwegischen Schriftstellers Jon Fosse dokumentiert. Der Spiegel hat ihn für ein langes Interview in Oslo besucht. Angesprochen auf die großen inneren Panoramen, die seine Theaterstücke wie seine Prosa in wenigen kargen Worten entwerfen und die Zeit, die er sich dafür nimmt, eben die berühmte vossische Langsamkeit, meint Jon Fosse, es gibt eine innere Geschwindigkeit in meinen Stücken. Freimütig erzählt der Literaturnobelpreisträger, vor 40 Jahren war ich gegen alles. Ich war ein aggressiver Hippie und ich bin mir sicher, dass ich sehr viel besser schreibe, seit ich nicht mehr trinke. In seiner Rede zur Verleihung des Literaturnobelpreises beschreibt Jon Fosse, welch große Angst er als Schüler vor dem lauten Vorlesen gehabt habe. Ein Grund, sich ins Leise bis in die Stille zurückzuziehen. Durch die Angst vor dem lauten Vorlesen ging ich gewissermaßen in die Einsamkeit hinein. Und dort halte ich mich seither auf. Solche Gedanken mögen 15-Jährige überfordern. Dass viele von ihnen überhaupt nicht vernünftig lesen, schreiben und rechnen können, zeigt die neue PISA-Studie, die noch desaströser ausfällt als die vorangegangene. Das deutsche Bildungssystem rutscht nicht nur national unter das Mittelmaß der Vorjahre, sondern auf vielen Feldern auch international, so analysiert die Frankfurter Allgemeine den PISA-Schock Teil 2. Die Süddeutsche diagnostiziert doppelsinnig, der Zustand ist blendend. Denn seit vielen Jahren wurstele sich Deutschland bloß ebenso durch. Zitat, hätte es schon vor 30 oder 40 Jahren PISA-Ergebnisse wie diese gegeben, das Land hätte kaum all die Ingenieure hervorgebracht, denen Mittelständler auf der Schwäbischen Alb den Aufstieg zu Weltmarktführern für Innenraumfilter und Schraubenverdichter verdanken. Weil es diese Ingenieure hervorgebracht hat, konnte es zugleich einen Sozialstaat aufbauen, der auch jene durchbringt, die aus dem Weltmarktführer zügig einen Ex-Weltmarktführer machen würden. Während der Spiegel auf der Suche nach Lösungen drei Mathfluencer bemüht, die auf YouTube Schüler wie Eltern fürs Mathematische begeistern wollen, warum nicht mal Formeln rappen, sieht Hanna Bethke in der Welt die Lage so richtig zappenduster. Hier heißt es zu den PISA-Ergebnissen, nichts daran ist überraschend. Seit Jahren ist die Schule in Deutschland ein Kristallisationspunkt verschiedenster gesellschaftlicher Probleme. Inklusion, Migration, soziale Ungleichheit, Digitalisierung. Die Schule soll alle Herausforderungen gleichzeitig bewältigen. Und weiter, infolge einer missverstandenen Gleichheit wurden jahrelang die Standards gesenkt, anstatt zum Beispiel dafür Sorge zu tragen, dass jeder Schulabgänger mindestens die deutsche Rechtschreibung und die Grundrechenarten beherrscht. Gleichheit bedeutet nun, alle sind mehr oder weniger gleich schlecht. Bessere Chancen aber hat mit einer schlechten Ausbildung niemand. Nun macht mal halblang, scheint Daniel Schminkmar von der Süddeutschen Zeitung zwischenzurufen. Ihr findet die Reaktionen auf die Studie Endzeit Weltmarktreife gefährdet Schock vielsagender als die Studie selbst. Klar, erfreulich ist es nicht, auch wenn Persönlichkeiten wie Iris Berben, Peer Steinbrück oder Martin Schulz lehren, dass eine bewegte Schulkarriere mit mehr Flops als Tops immer wieder mal am Beginn einer glänzenden Laufbahn steht. Schule ist Schule, nicht mehr. Und weiter, gepriesen jedes Kind, das gegen diesen Lärm des Untergangs jetzt gerade ein paar alte Waschpulverkartons aufbaut und trommelt. Unsere in so vielen Bereichen tief in ideologische Lager gespaltene Gesellschaft. Sie ist Thema in Hanno Rauterbergs Zeitessay »Die große Verbiesterung«. Anschaulicher noch fast, was uns derzeit so sehr fehlt, Josef Schuster zusammen. Im Interview mit der Zeit erzählt der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland: »Als Medizinstudent hatte ich einen Kommilitonen aus dem Irak. Wir haben uns sehr gut verstanden, auch bei der einen oder anderen Klausur geguckt, was der andere so schreibt. Wenn wir über Israel sprachen, hatten wir völlig unterschiedliche Meinungen. Aber wir konnten sachlich streiten. Danach ging es wieder um was anderes und abends sind wir ein Bier trinken gegangen und haben uns geärgert über die Klausur oder gefreut über die Note. Sowas wird selten.« Das kluge Gespräch mit Josef Schuster über vermehrten Antisemitismus, aber auch darüber, warum es ihm gut tut, als Notarzt zu arbeiten, finden Sie in der Zeit. Alle Feuilletons widmen sich dem Maestro Lenny Bernstein. Bradley Cooper hat dem Dirigenten, Komponisten und Lebemann einen opulenten Film gewidmet. Was wedelt er so wild mit den Armen, wundert sich der Tagesspiegel, um dann im Vergleich von gespieltem und echtem Bernstein-Dirigat erstaunt festzustellen, er wedelte wirklich exzessiv. Alles machte Bernstein exzessiv und das kommt im neuen Biopic wohl auch gut rüber. Wobei die Taz atemberaubende filmische Momente ebenso sieht wie eine gehörige Portion Eitelkeit bei Regisseur und Bernstein-Darsteller Cooper. Der FAZ gefällt besonders, wie Carrie Mulligan den Part der Felicia, Bernsteins Ehefrau, meistert. Immer wieder zieht sie die Stimmungen an sich, die bei diesem Film das tonale Material sind, ändert gelegentlich die Klangfarbe des Ganzen und behauptet sich gegen Coopers Multimanie. Sofort ins Herz ging Bernsteins Musik und auch der Film, meint die Zeit. Und das ist ja nicht das Schlechteste, was man im Kino erleben kann.
Der Blick in die Feuilletons war das mit dem Wochenrückblick von Ulrike Timm. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon bei Kat Röke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.